Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor.
Heute zu Gast in Welterbe Hallstatt der Historiker Ernst Diebker. Ernst Diebker hat sich in seiner Dissertation sehr intensiv mit der sozialen, mit der wirtschaftlichen Situation Ende des 18. Jahrhunderts auseinandergesetzt.
Der erste Teil dieses Gesprächs ist in der vorangegangenen Episode zu hören.
Diese Entdeckung der Landschaft, diese Tourismus- oder diese Fremdenverkehrsidylle, die kommt erst langsam im 19. Jahrhundert und vorher war das eine reine Single Factory Town.
Eins der Lieblingszitate für mich aus der Reisebeschreibung von Johann August Schultes ist ja diese Landung in Emse. Nicht? Er langt in diesem qualmumwölkten Landbad, glaube ich, schreibt er noch, ich weiß nicht, ob er Emse schon verwendet oder schreibt er Landbad an, von dem er sich nichts mehr wünscht als die vielen Bettler, die über ihn herfallen, sobald er das Land betreten hat. Nicht? Das heißt, meine erste Assoziation war, jetzt sind wir auf einer karibischen Insel, wo Zucker gesotten, also Melasse gekocht wird und Zucker produziert wird, auf Teufel komm raus und wo es eine riesige Armut gibt. Nicht? Nein, sind wir nicht. Wir sind im Salzkammergut. Das man auch nur auf dem Seeweg sozusagen erreicht zu der Zeit und wo man sofort von Bettlern umringt ist und im Hintergrund raucht und qualmt, weil eben damals, glaube ich, schon 3 Sudpfannen im Betrieb sind in Emse. Nicht? Also Produktion maximal. Und die sozialen Folgen dieser Ausrichtung auf Salzwirtschaft ist natürlich auch die große Armut. Weil die Löhne zu niedrig sind, nach wie vor, Constant-Johnson-Lohnsteuer, weil es wenig Möglichkeiten gibt, sich alternativ irgendwas, weil alles auf Salz ausgerichtet ist, weil für die Frauen ein riesiges Problem besteht, weil eben das Männergeschäft Salz so dominierend ist. Ja, also letztendlich wird das ein bisschen zur Problemregion. Wir kriegen ja dann eh wieder Textil auch ins Land. Textilproduktion mit der Tierzischen Fabrik und so weiter. Also kommt ja dann wieder ein bisschen Textilarbeit auch rein. Aber das war immer haarscharf an der Grenze. Sie haben, glaube ich, schon versucht rauszuholen, was gegangen ist. Es war ein riesiger Teil des ganzen Kamerales. Stattlicher Teil dieses ganzen Kamerales, dieser Einkünfte, war einfach das Salz. Das war ein Riesenbringer für die Habsburger. Wenn man es jetzt mit quantitativem Besteck sozusagen angeht, ich bin ja schon auch ein leidenschaftlicher Statistiker, also ich liebe Zahlen, dann sieht man in den Märkten, das betrifft sowohl Hallstatt 1753 als auch Ischl 1753, nach Geschlecht, 80% dieser Armen sind Frauen. Also für Frauen im Kammergut gab es offenbar ein wirklich erhöhtes Armutsrisiko, aus meiner Sicht geschuldet diesem total auf Salzwirtschaft orientierten Arbeitssystem, wo natürlich Versorgung für Frauen schon ein bisschen schwieriger wird, gerade wenn von einem aufs andere Mal das männliche Einkommen völlig wegbricht, dann wird es für Frauen natürlich schwierig, weil die haben vielleicht sowieso immer ein bisschen zuarbeiten können, aber Zuarbeit mit ein bisschen einer Landwirtschaft im Hintergrund ist natürlich etwas anderes wie Zuarbeit, wenn man rein von der Salzwirtschaft sozusagen lebt, dann ist es dramatisch und deshalb wahrscheinlich auch dieses Armutsrisiko. Wenn man es nach Altersgruppen aufdröselt, weil auch die Alter dieser erfassten Armen und auch wovon die leben, jede Menge Spinnerinnen natürlich, also klar, deshalb waren die Armenlisten für mich auch interessant. Wenn man es nach Alter aufdröselt, dann sieht man, dass es in der Altersgruppe bis zu 20 Jahren, also quasi fast Jugendliche noch, ungefähr gleich viele männliche wie weibliche Verarmte gegeben hat und hier auch durchaus die Jungs offenbar zum Spinnrad gegriffen haben. In den weiteren Altersgruppen nehmen die Männer immer mehr ab, also es werden immer weniger und nehmen erst dann ab 60 plus wieder zu. Also da sind wir dann meistens bei nicht mehr Arbeitsfähigen, die ja nicht mehr Bergmänner und nicht mehr Pfannhausarbeiter sind, sondern halt schauen müssen, wo sie bleiben. Und wenn sie nur kurze Beschäftigungsdauern hatten, dann versagt ja auch das Provisions-, also Pensionssystem des Salzoberamts, weil da kriegt man nicht viel raus, das war ja gestaffelt. Also von dem her wieder eher Altersarmut dann bei Männern. Insgesamt aber durchgehend alle Altersgruppen gut vertreten bei den Frauen. Das heißt, dass das Armutsrisiko für Frauen war ein Dauerthema. Die waren immer in Gefährdung von Witwenschaft. Ledig bleiben auch nicht ganz einfach, weil außer man geht in Dienst, gab es natürlich nicht allzu viele Möglichkeiten hier im Kammergut, sich als Frauen obrigkeitlich sowieso nicht erwünscht. Selbstständige Frauen, die arbeiten ganz schlecht zu der damaligen Zeit. Also das Armutsrisiko war für Frauen offenbar permanent gegeben. Deshalb auch diese Spinnarbeit, hauptsächlich Arbeit von Frauen, weil gerade die Witwen, gut, und wenn eine Witwe jetzt vielleicht nur eine Töchter mit 13 hat und einen Buben mit 10, dann kann sie sich schon drüber trauen, dass sie mal auf die Wollspinnerei setzt, um wenigstens das Nötige an Geld an Land zu schaffen, das sie eben nicht mehr hat, wenn kein männliches Einkommen mehr gegeben ist. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, es gab ja auch Witwenpensionen. Es gab kleine, also Provisionen heißt es immer in der Diktion des Salzoberamtes. Es gab also kleine Provisionen auch für Witwen. Wenn der verstorbene Mann lang genug als Bergarbeiter oder Farnhauser gearbeitet hat, dann gab es auch kleine Witwenprovisionen.
Und zum Teil auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, Hofkorn. Also auch für unversorgte Kinder und Witwen auch relativ wenig, aber es gab auch Hofkorn und Schmalz.
Die Versorgung mit diesen Grundnahrungsmitteln oder der verbilligte Zugang zu solchen Grundnahrungsmitteln waren...
Also Hofkorn zum Limitopreis, ja. Das war dieser verbilligte Zugang.
Die haben den Markt sozusagen gesteuert, die wollten nicht unbedingt ihr, sagen wir es einmal, so Billiglohnsystem oder Niedriglohnsystem ändern und die Löhne in die Höhe treiben. Es war ihnen offenbar lieber, in die Marktpreise einzugreifen und die möglichst niedrig zu halten, dass die Leute halt um billiges Geld Kohlenhydrate und Fett sozusagen zu sich nehmen.
Es erinnert mich bis zu einem gewissen Grad an die Gegenwart.
Ich bin mit Gegenwartsvergleichen natürlich immer vorsichtig, dazu stecke ich zu tief im 18. Jahrhundert, lieber Fritz. Aber natürlich, sozusagen, die Diskussion, die sich jetzt mit Teuerung abgespielt hat, ist natürlich ja durchaus eine Parallele, die interessant ist. Gibt ja alte Autoren, wie den Felix von Kraus oder so, die das total anprangern, dieses Niedriglohnsystem, und denen sei es brutal nur um möglichst günstige Salzproduktion gegangen. Er wird ein Stück weit damit schon auch recht haben. Was ich zu den Frauen noch ergänzen wollte, was diese Provisionen betrifft, also, ein paar Kreuzer, viele dieser Armen auf der Liste kriegen halt dann 6 oder 8 Kreuzer pro Woche. Das sind jetzt keine Beträge, wovon man auch nur leben könnte. Alle diese Leute betteln.
Ich habe da eine andere Zahl im Kopf. Also ich habe zu der Zeit die Gestehungskosten eines Küfels Salz mit 4 Kreuzern im Kopf und dass dieses Küfel dann in Wien am Salzgries um 97 Kreuzer verkauft wurde.
Eine gewaltige Gewinnspanne.
Und die Differenz ist das Salzgefäll.
Ist das Gefäll, genau. Extrem niedrige Gestehungskosten, bumm. Was diese Witwenprovisionen betrifft, eben wollte ich noch unbedingt hinzufügen, das Salzoberamt hat offenbar in den 1750er Jahren die Bereitschaft zum Wollspinnen zur Voraussetzung für den Bezug einer solchen Provision gemacht. Das heißt, die haben das gekoppelt. Wer nicht spinnt, kriegt auch keine Provision. Und sie haben sogar verfügt, dass, die wurden ja zunächst regional von den Behörden sozusagen mal eingeschätzt, kriegt eine, kriegt nicht, wird ein kleiner Akt angelegt, beschreibt die Lebenssituation halt der Frau, vor allem wie lange der Mann gedient hat in der Salzwirtschaft. Und dann gibt es eben die unmaßgebliche Pensionseinratung, heißt dieses schöne Schriftstück. Diese Dokumente gehen dann nach Gmunden. Und die geben dann meistens den Sanctus, ja, die kriegt eine Pension. Und verfügt wurde eben, dass bei diesen lokalen Pensionserst-Einschätzungen, Anspruchserst-Einschätzungen, der Spinnfaktor der Linzer Fabrik anwesend zu sein hat, um zu bestätigen, ja, diese Frau ist eine brave Spinnerin. Und das ist ungewöhnlich. Also das fand ich wirklich geschaut, wie ich dieses Dokument in Linz im Archiv fand. Und dachte, na, die bauen sozusagen in ihr System sozialer Versorgung diese Spinnerei so weit ein, dass sie es zur Voraussetzung für den Provisionsbezug machen, fand ich durchaus erstaunlich. Ob das bis in die 1780er gelaufen ist, konnte ich dann nicht mehr rausfinden. Kriegt sogar mal ein Ischleramt einen Rüffel, weil der Spinnfaktor nicht dabei war und sie wissen doch ganz genau, sie hätten den Spinnfaktor auch beiziehen müssen.
Hast du irgendwelche Dokumente gefunden, wo es um die Qualität des Garns gegangen ist? Gab es da unterschiedliche Qualitäten? Wurden Anforderungen an die Qualität des Garns gestellt? Wurden die Spinnerinnen eingeschult, ganz bestimmte Garnqualitäten zu produzieren, und wurde das überprüft und bewertet?
Also Garnqualität ist ein riesiges Thema in der Korrespondenz zwischen Linzer Fabrik und der Hofkammer, ein riesiges Thema, weil ja, da wären wir wieder beim Kameralismus respektive Merkantilismus, die Fabrik sich fast immer genötigt sah, bestimmte Quantitäten feinen Garns zu importieren. Und die kameralistisch geschulten Hofkammerbeamte haben natürlich dann quasi mehr als kritisch nachgefragt, warum wird dieses feine Garn nicht hierzulande produziert, warum importiert ihr das? Also warum wird der Erfolg keine Wertschöpfung im eigenen Land? Ist eine lange Diskussion. Die Spinnlöhne der Linzer Fabrik sind penibelst gestaffelt nach Feinheit des Garns. Und sie haben es trotzdem praktisch nie geschafft, oder zumindest über mehrere Jahre nicht geschafft, dieses Garn im eigenen Land erzeugen zu lassen. Das hat nicht funktioniert. Es waren wütende Diskussionen, war harscheste Kritik von Hofseite. Wann jetzt endlich schafft ihr das sozusagen, euer Feingarn auch selber zu produzieren? Ja, ab nächstes Jahr sind wir soweit. Es war auch nächstes Jahr nicht soweit, sie haben es nicht geschafft. Eine der Konsequenzen war, dass die Fabrik die Mengen der ausgegebenen Wolle gedeckelt hat, in der Hoffnung, wenn die Leute weniger Wolle kriegen, dann spinnen sie feiner, weil dann kommen sie auf dasselbe Geld. Aber auch dieses Kalkül hat nicht oder zumindest nicht vollständig funktioniert.
Eine technische Frage. Wurde da schon mit Spinnrädern gesponnen oder noch mit Spinnwirteln?
Es wurde, soweit man weiß, schon mit Rädern gesponnen, allerdings eher nicht mit dem Drehdraht. Also das waren eher diese großen Räder, wo man davor steht, den Haken hier und das
Rad, die Speichen greift, die nach ran.
So, also das ist das, was so aus bietigen Darstellungen offenbar die übliche Spinntechnik war. Ich hab's herauszufinden, warum die nicht auf Drehdraht dann umgestellt haben, und also bin ich nicht sehr weit gekommen. Also das ist ein bisschen schwieriges. Da braucht man fast einen wirklichen Textilhistoriker, der da vielleicht weiterkommt. Also Handspinnen auf alle Fälle, diese Räder waren offenbar das Übliche, wie man da gesponnen hat. Wollspinnen dürfte überhaupt ein bisschen eine schwierige Disziplin sein. Deshalb auch mit diesen Quellen der späten 1780er Jahre, und wir haben es zuerst schon erwähnt, deshalb auch dieser massenhafte sozusagen Umstieg auf die Baumwollspinnerei. Sobald Baumwollspinnen im Kammergut möglich war, haben die Leute vor allem für ihre Kinder möglichst Baumwolle versucht zu kriegen und spinnen zu lassen und damit ein paar Kreuzer zu verdienen, weil das offenbar doch wesentlich leichter wie Wollspinnen gewesen ist.
Ja, wir fanden jetzt zwei gegensätzliche Technologien. Einerseits ist mir jetzt eingefallen, ich habe hinter dieser Wand etwas ausgegraben. Da geht's ein bisschen hinter den Felsen. Und bei diesen Ausgrabungen habe ich einen Spinnwirtel gefunden. Einen Stein mit einem Loch, also diese eigentlich steinzeitliche Technik, dass man offenkundig quasi über Jahrtausende, also im Sinne Fernand Braudels Idee der Longue Durée, noch mit der Spinne. Und andererseits, glaube ich, 1780er Jahre fällt mir auch ein, Entwicklung der Jenny-Maschine in England.
Ja, ich glaube sogar ein bisschen früher. Ja. War aber auch alles zunächst für die Baumwolle ausgerichtet, die Linzer Fabrik. Da gab es ja damals auch eine Menge von sozusagen Hochstaplern, die das Blaue vom Himmel versprochen haben. Und die Linzer Fabrik hat immer wieder auch solche Leute sich näher angeschaut, die versprochen haben, Spinnmaschinen zu konstruieren. Und ist vieles dann eher krachend gescheitert. Offenbar sind sie dann 1805, 1806 so weit, dass sie erste wirkliche Wollspinnmaschinen zum Einsatz bringen können. Scheinbar war der Betrieb dieser Wollspinnmaschinen wahrscheinlich kalkuliert inklusive Reparaturkosten, und vor allem da, weil die hatten das mit Pferdeköppel betrieben, da muss man dann wieder die Haferkosten für die Pferde gegenrechnen, und scheinbar hat sich das gar nicht so sensationell rentiert, alles sozusagen maschinenspinnen zu lassen. Solange die Garn brauchten, war die Handspinnerei offenbar immer nur Thema, allerdings in sehr reduziertem Maßstab, weil die ja dann eher auf Teppichproduktion umgestiegen sind und die Fabrik im 19. Jahrhundert nur mehr auf sehr kleiner Flamme eher geköchelt hat, also die große Zeit dieser umfangreichen Textilproduktion, wo die hunderte Tonnen Wolle pro Jahr verarbeitet haben, die war im 19. Jahrhundert offenbar schon eher dabei. Sieg der Baumwolle, wir sind immer wieder da, das war ein toller Rohstoff, den man auch aufgrund der mehr oder weniger kolonialen Situationen ja ganz günstig auch gekriegt hat und der gut zu verarbeiten war und wo die Maschinen auch wirklich was gekonnt haben, also Jenny und Mule und diese englischen Erfindungen. Das geht wahnsinnig schnell. Also ich habe so ein bisschen für die Schwächer der Kotonfabrik angeschaut. Auch hier segeln die Spinnerzahlen innerhalb von ein paar Jahren von hunderttausenden Leuten, also insgesamt gesehen, auf ein paar tausend runter, weil da ist wirklich die Maschinenspinnerei sozusagen reingefahren. Also da hat das sich das wirklich ausgezahlt.
Ein anderes Thema, das in diesem Zusammenhang aber für mich sehr erhellend war aus deiner Arbeit, ist, du hast ja in akribischer Arbeit einerseits diese Spinnerlisten, diese Armenlisten abgeglichen mit den Tauf-, Sterbe- und Hochzeitsmatrikeln, hast du eine umfangreiche Datenbank erstellt und es ist dir mit dieser Arbeit gelungen, ein, so denke ich, sehr plastisches Soziogramm der Hallstätter Bevölkerung im späten 18. Jahrhundert zu erstellen.
Wenn du es so liest, lieber Fritz, dann freut mich das natürlich. Ja, das hat mich dann irgendwie fast ein bisschen reingesaugt. Eins der Probleme mit diesen Haushaltslisten, mit diesen Hallstätter, die Hallstätter waren die einzigen, die Aufgaben wirklich erledigt haben vom Salzoberamt, nämlich detaillierte Listen über jeden Haushalt zu erstellen und Erwerbssituation und so weiter. Das einzige Problem mit diesen Listen war für mich ja das, ich habe für die Haushalte mit männlichem Haushaltsvorstand, also meistens Ehepaare natürlich, immer die Berufe der Männer gekriegt. Jetzt weiß ich, der ist ein Bergarbeiter, der ist ein Pfauenhauser etc. etc., wie sie alle heißen, und das ist ein Fischer und so weiter. Wenn ich aber einen Witwenhaushalt hatte, dann war die als Witib ausgewiesen, Ende der Durchsage. Und eigentlich hat mich das dann gewurmt, weil ich mir dachte, ja, Witwen, und wir haben da mehr als 30% Witwen in Hallstatt zu der Zeit gehabt, also es sind ja Menge sozusagen weiblich geführter Haushalte, was ja ganz interessant eigentlich ist, aber das ist ja eine völlig heterogene Gruppe. Von einem Salzknecht oder einem Pfannhauser, da habe ich ungefähr ein Bild, wo der in der sozialen Ordnung hingehört. Eine Witwe, das kann eine Beamtenwitwe sein oder eine Witwe von jemandem, der selber ein armer Schlucker war von bis. Also war mir jetzt, und ich habe gedacht, ich muss mir eigentlich die Männer zu den Witwen suchen, damit ich einmal weiß, wo die sozusagen hingehören. Auch wenn die Spinnerei selber so bei den Witwen konzentriert ist, also es gibt auch nicht spinnende Witwe, die haben halt genug Geld gehabt. Die Baderswitte, die hat nicht gesponnen. Da hat jemand im Haus, aber das war wahrscheinlich ein Dienstbotin, glaube ich, Flachs gesponnen. Sie selber sicher nicht, nicht? Und Witwen von Beamten wahrscheinlich auch nicht. Oder auch im Gewerbe arbeiten die Frauen natürlich im Gewerbe mit, ob das der Fischer ist oder der Schuster oder der Weber. Das so hat Handwerk damals funktioniert. Da stellt sich nicht unbedingt die Notwendigkeit einer Zuarbeit. Bei den Salzarbeitern eben schon, aber da muss man halt einmal wissen, welche Witwen überhaupt Salzarbeiter sind, und so ist das dann immer mehr geworden, und irgendwann habe ich gesagt, so aus, bevor ich jetzt ständig nach Vor- und Rücksuche nach einem bestimmten Namen, setze ich mir einfach ein Datum und ab da erfasse ich alle Hallstätter Matrikeneinträge, tutto, komplett, gesamt. Was von der Zuordnung oft schon tricky ist, weil es so viele Namensgleichheiten gibt, und vor der Zeit, 1771 folgende, haben wir Hausnummern. Vor der Zeit der Hausnummern wird es dann teilweise schwierig, also stimmen sicher nicht alle hundertprozentig von der Datenbank her, aber so im Großen und Ganzen kriegt man ein Bild, ja. Ich sage dann immer im Scherz, ich kenne eigentlich Hallstätter aus dem 18. Jahrhundert mehr, als ich aktuell Leute im Salzkammergut kenne. Also, ja.
Du hast auch herausgefunden, dass bei der Wiederverheiratung je höher der Stand des Mannes, des Ehemannes, desto jünger die Braut.
Das scheint ein Mechanismus zu sein. Da könnte man auch wieder vergleichen mit der Jetztzeit versuchen. Bekannte Baumeister etc. Generell scheinen die Wiederverheiratungschancen der Frauen auch sehr stark standesabhängig, aber für normale Arbeiterfrauen sozusagen eher gering gewesen zu sein. Wir müssen zwei Dinge in Rechnung stellen. Einerseits, es gibt häufig zwischen Todfall des Partners und Wiederverheiratung, vor allem wenn einem Mann die Gattin stirbt, nur ganz geringe Zeit, also von wegen Trauerzeit, und das war für die gar nicht drinnen. Jetzt, warum? Einerseits, die Bergarbeiter waren normalerweise am Berg, das ist ja ein bisschen auch technisch natürlich, also Leute, die da von der Gruda oder sonst wo zu Fuß berggekommen sind, die werden natürlich nicht, auch wenn sie hätten gedurft, nicht nach Hause gehen gekonnt haben. Und zweitens, die Bergleute sind zusammen, das ist auch anders, Sozialgefüge ist und so. Im Pfannhausbetrieb haben wir einen Schichtdienst, also auch hier bist du in einem ganz anderen Zeitrhythmus eingespannt, als deine Frau vielleicht zu Hause, die muss ja auf Kinder schauen, die muss ja kochen und so weiter, gehabt hätte. Wenn das wegfällt, bleibt dir eigentlich nur übrig, so rasch wie möglich wieder zu heiraten, wenn Kinder da sind, weil wie wären diese Kinder versorgt gewesen? Das war wahrscheinlich enorm schwierig und deshalb diese rasche Wiederverheiratung. Man wird, wenn man geheiratet hat, natürlich auch wieder eher gedacht haben, je jünger, je kräftiger, desto besser. Wenn man als Bergmann eine einigermaßen vernünftige Position schon hatte in der Bergmannshierarchie, war man wahrscheinlich auch ein attraktiver Partner für eine jüngere Frau, könnte sein. Und damit haben diese Ehen so funktioniert, umgekehrt. Eine Witwe mit zwei Kindern, die nichts hat, vielleicht Inwohnerin hier in irgendeinem der Altstädter Häuser ist, kein Besitz da, kein gar nichts, war wahrscheinlich ein wenig attraktiver Partner für die Männer. Also die Männer konnten sich da offenbar eher aussuchen. Ganz anders natürlich bei gewerblichen Witwen, wenn da ein Betrieb ist und da kann ein neuer Schuster einsteigen, der den verstorbenen Gatten ersetzt, dann ist es natürlich die berühmte Gmade Wiesn, wie man sagt. Also da funktioniert es eher. Oder auch bei Fischern, es gibt ja 5 oder 6 Fischerbetriebe in der Altstadt zu der Zeit. Also da ist dann der Betrieb, der da ist, sozusagen natürlich etwas, was die Heiratschancen dieser Witwen erheblich erhöht hat. Aber deshalb sehen wir auch relativ viele Witwen und deutlich weniger Witwer in der Altstadt. Das heißt, die Witwer konnten sich wieder junge Frauen nehmen und waren verheiratet und viele derer, deren Männer gestorben sind, sind halt Witwen geblieben.
Wir haben ja da diese Sondersituation in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, dass ja nach dem Marktbrand die Pfanne in der Lahn in deutlich reduzierter Größe wieder aufgebaut. Das war diese Überlegungen von Sternbach. Also da waren quasi, da habe ich den Akt im Hofkammerarchiv bearbeitet, wo es um diese Diskussion gegangen ist. Einerseits die Wiener Zentralstelle Hofrat Gwirks, andererseits Sternbach in Gmunden. Sternbach möchte die Salzproduktion in Hallstatt völlig abbringen, weil in Ebensee wesentlich günstiger produziert werden kann. Gwirks vertritt die gesamtvolkswirtschaftliche Überlegung, der überlegt, ja, was passiert dann mit den Menschen in Hallstatt? Wie sind die zu versorgen? Der Kompromiss ist, die Pfanne in verkleinerter Form wieder aufzubauen, aber die überzähligen, vor allen Dingen jungen Pfannhausarbeiter nach Ebensee zu expedieren. Hast du für diese zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, also für deinen Untersuchungszeitraum, gibt es Anzeichen einer Überalterung oder ist damals eigentlich aufgrund der völlig anderen Lebenserwartung, lässt sich das ohnehin schwer sagen?
Also ich habe es nicht ausgerechnet, es wäre theoretisch auszurechnen im Sinne von prozentuellen Anteile von Alterskohorten sozusagen, aber da bräuchte man natürlich einen Vergleich vorher, nachher, da müsste man dann sozusagen von der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch Daten haben, um zu sehen, ob sich da zum Beispiel durch diesen Brand was verändert hat. Stelle ich mir schwierig vor, ist aufwendig, weil müssten wir eigentlich die Pfanne kriegen, aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch noch komplett in der Datenbank klopfen. Also werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr. Ja.
Aber vielleicht findet ihr jetzt unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein angehender Historikerin, ein angehender Historiker, der sich genau für dieses Thema interessiert. Der oder die weiß dann zumindest, für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts gibt's die Daten schon. Und wenn man dich recht freundlich fragen will, dann jemand, die von der ersten Hälfte erhebt da
Kooperationen natürlich willkommen. Ich denke, dass gerade das Salzkammergut, und da stoße ich in dieser Kerbe absolut nach, aufgrund dieser hervorragenden Archivsituationen in Wundersalz oberamt, also wer unter den HistorikerInnen dieser Zeit sich das noch nicht angeschaut hat oder mal da reingeschnuppert hat, der möge es tun. Das ist faszinierend. Das sind riesige Bestände und ich glaube, da könnte man noch sehr, sehr viel machen. Ich habe auf der Uni auch schon, aber ich bin ja nicht universitär verankert, nicht, ich bin ja nur kein Find oder Student sozusagen. Ich habe meine Arme eh schon oder meine Fühler, sagen wir so, nach allen möglichen Richtungen ausgestreckt, ob es nicht Leute gäbe, die diesem Archiv einmal mit ein bisschen mehr Systematik und vereinigter Manpower sozusagen zu Leibe rücken wollten, aber so viele Spezialisten fürs 18. Jahrhundert gibt es halt auch nicht. Also da wird wahrscheinlich in nächster Zeit eher nichts probieren. Ich werde es vielleicht im Herbst nochmal auf der Uni versuchen, ein paar Leute anzusprechen, ob da nicht doch was ginge. Weil für wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen ist dieses Archiv ein Paradies. Ich kann es an jeden empfehlen, da kriegt man sehr, sehr viele Dinge raus und manchmal eben auch ganz überraschende Dokumente, die so sorgfältig und so modern vom ganzen Zugang her gestaltet sind, dass man sich sowas nur wünschen kann für diesen Zeitraum. Weil da kann man sehr viel forschen bei diesem Archiv drinne.
Und dasselbe traue ich mir über das Hofkammerarchiv zu sagen, das in einer ähnlichen Fülle an Archivalien, genau, also eigentlich vom frühen 16. Jahrhundert weg bis
die alte
Mitte 19., ja. Also eigentlich schon niederösterreichische Reitkammer. Hast du eine Gesamtbevölkerungszahl von Hallstatt für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts?
Ich habe es, glaube ich, hinter dieser auch nie hingeschrieben, insofern müsste man es rechnen. Aber ginge schon. Es ging ja anhand dieser kompletten Haushaltsliste 1788, braucht man nur zusammenzählen, da sind ja Männer, muss man die Frau immer dazu denken, wenn sie verheiratet, der Mann ist, also das ist ein bisschen eine Rechnerei. Und die Anzahl der Kinder, der lebenden Kinder ist ja auch ausgewiesen. Also kommen wir schon hin. Aber ich hätte jetzt keine Zahl, die ich jetzt spontan sagen kann.
Weil es mich natürlich sehr interessiert, dieser letztlich kontinuierliche Bevölkerungsschwund in Hallstatt, immer wieder die Verluste, wo wir jetzt schon deutlich unter 800 liegen, da wäre es eigentlich sehr, sehr spannend. Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Höhepunkt gegeben hat, Beginn 17. Jahrhundert, wie dann die Produktion, die Sud in Ebensee beginnt, dann denke ich, das war der Höhepunkt, also Ende 16., ganz frühes 17. Jahrhundert und dann glaube ich, seit dem Zeitpunkt gibt es einen kontinuierlichen Bevölkerungsschwund in Hallstatt.
Ein bisschen sind ja auch bei Kurz in der Dissertation Zahlen drinnen. Das scheint schon noch relativ stabil zu sein im 18. Jahrhundert. Also wenn ich es recht in Erinnerung habe, sind wir von einem Absinken da noch nicht so betroffen. Generell ist ja das die Zeit, wo schon die Klagen über die Überbevölkerung im Kammergut beginnen. Zu populos, wie der Kurz
ja
auch, geschrieben hat.
Ja.
Und das hat offenbar schon Gründe in einer relativ offensiven Bevölkerungspolitik, die da die Habsburger ja betrieben haben. Man brauchte einfach Arbeiter.
Das war für mich der Augenöffner in der Auseinandersetzung mit deiner Arbeit, in den Gesprächen mit dir, was ich von dir gelernt habe. Es war nicht die Monokultur des Salzes. Das war eher die männliche Seite. Und du hast quasi die weibliche Seite der Geschichte ans Licht gehoben, diese sehr, sehr starke, von Frauen dominierte Hausindustrie, wo es einfach aus wirklich bitterer Armut notwendig war, sich durch Spinnerei ein Zubrot oder überhaupt das Leben zu verdienen. Ernst, ich danke dir sehr herzlich für diese spannenden Einblicke in die Lebensumstände, in die Alltagsrealität des späten 18. Jahrhunderts.
Ich danke mindestens ebenso herzlich für deine Einladung. Dankeschön.
Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.